Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Manu. Bei mir ist der Micha.
Guten Morgen.
Und wir haben heute einen Gast, der noch nicht zu Gast war. Guten Morgen, Fabian, beziehungsweise guten Morgen, Herr Schauder.
Guten Morgen.
Du bist im Internet bekannt als Rainer Schauder. Genau. Sag doch mal ein paar Takte zu dir, was du so machst und warum du dich anders nennst im Internet.
Ich bin hauptsächlich auf YouTube unterwegs und da brauchst du ja immer so ein cooles Pseudonym. Und um es kurz zu machen, Rainer Schauder ist im Prinzip, das ist im Freundeskreis entstanden vor mehreren Jahren und ist im Prinzip so eine deutsche Anlehnung an Pseudonyme von diesen, wir haben damals ganz, ganz viele von diesen alten Horrorhörspielen gehört, so John Sinclair und Larry Brandt und so weiter, und die basieren ja alle auf diesen Bastei-Groschen-Romanen, und da haben die ganz, ganz coole Pseudonyme wie Dan Schocker oder Jason Dark und Rainer Schauder.
Oder Micha Tschertschupan.
Du Arsch. Würde da halt eben auch reinpassen. Also ich bin hauptsächlich, glaube ich, über YouTube bekannt geworden bekannt und blogge noch nebenbei und ja.
Und man hat dich jetzt auch mit einer Kolumne bei Rocket Beans TV gesehen, neuerdings eventuell, gell?
Genau, alle 2 Wochen am Samstag soll das kommen. So eine 10-Minuten-Kolumne. Bin ich mal gespannt. Die erste Folge lief jetzt an, ist ganz gut angekommen, abgesehen vom Twitch-Chat natürlich.
Und wen wundert's, ja.
Und bin mal gespannt, wie das weiterläuft. Sehr, ja. Sehr aufregend.
Kann man auch auf deinem Blog nachlesen. Hast du, finde ich, sehr schön zusammengefasst, dass die Hater-Kommentare, die zwangsläufig in so einem Format dann auch kommen müssen. Also ich meine, du hast ja auch ein bisschen was geredet, wo man vielleicht auch erstmal vielleicht zuhören müsste, um überhaupt zu verstehen, was du da sagen möchtest. Aber die ganzen Hasskommentare gingen ja irgendwie schon nach ein paar Sekunden los.
Ja, das ist immer sehr, sehr schwer, wenn man falsch verstanden wird. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Satzbauten, keine Ahnung. Aber ja, das kommt halt immer wieder vor. Aber im Grunde genommen, für die, die es nicht wissen, es ging ja um Gamer-Definition. Und im Grunde genommen habe ich da, glaube ich, schon Nerv getroffen bei dem Twitch-Chat. Also das hat sich eigentlich alles bestätigt.
Gut, also die Kolumne, ich meine, witzig ja, dass dieses Live-TV quasi wieder zurückkommt, dass man zu bestimmten Uhrzeiten jetzt auf Twitch Sachen gucken muss, aber findet man wahrscheinlich auch in deinem Kanal, oder, die Kolumne?
Genau, also so 1-2 Tage später, sage ich jetzt mal.
Gut. Wir sind aber heute jetzt da, um über ein neues Spiel zu reden, was du auch gespielt hast, nämlich Resident Evil Revelations 2, wie auch immer. Der direkte Nachfolger quasi jetzt für die stationären Konsolen, sag ich mal, von einem Handheld-Spiel, was ich erstmal mit Verwunderung wahrgenommen habe. Also Resident Evil Revelations war ja so ein Spin-off, was für den 3DS rauskam, wurde zwar später dann auch für die Wii U, glaube ich, als Sonderedition rausgebracht, aber kam erstmal 3DS exklusiv, und ich war ein bisschen enttäuscht, dass wir Revelations 2 nicht auch wieder für den 3DS kriegen, weil mir das sehr, sehr gut gefallen hat auf dem Handheld, aber kommt jetzt nur für stationäre Konsolen. Micha, wo ist denn der angesiedelt? Also ist es jetzt, warum kriegt dieses Spin-off eine Erweiterung? Wir hatten doch gerade erst ein Resident Evil.
Da fragst du den Falschen. Also ich habe da so eine vage Vermutung. Es gibt da eine Hauptreihe von Resident Evil, die sind halt durchnummeriert, und dann gibt es etliche Spin-offs. Und das war schon immer so, dass die guten Leute bei Capcom die Spin-offs dazu benutzt haben, um so ein paar andere Spielmechaniken auszuprobieren. Also es gab zum Beispiel auf der PS2 gab es so Sachen wie Dead Aim oder so ein Code Veronica Spin-off, und das war so eine Mischung aus Third Person und Lightgun Shooter zum Beispiel, und das kam sogar noch vor Resident Evil 4, und da hat man halt mal so geguckt, was man sonst mit dem Genre irgendwie so machen kann, und das waren dann nicht diese klassischen Survival Horror Sachen, und ich vermute fast, dass sie jetzt mit Revelations 2 so ähnlich wie teilweise im Ansatzversuch mit dem ersten Revelations eher so in so eine klassische Survival-Horror-Richtung gehen wollten, weil jetzt gerade nach Resident Evil 6, was ja sehr actionorientiert war, viele gesagt haben, wir wollen mal wieder was so in der oldschooligen Richtung.
Aber und, ist doch absurd, oder, Fabian, dass die Hauptserie so actiongeladen geworden ist, dass man jetzt ein Spin-off braucht, um back to the roots zu kommen.
Ja, das ist sicherlich absurd. Ich weiß auch nicht, wo da die Strategie dahinter besteht, und ich wäre auch sehr, sehr neugierig, wie der 7. Teil aussehen würde. Also ich meine, klar, warum der sechste Teil so geworden ist, wie er geworden ist, das weiß man ja, weil man sich so ein bisschen gerade an den Blockbuster-Spielen orientieren wollte, also Call of Duty und so weiter und so fort, zumindest habe ich das damals mal gelesen. Aber natürlich ist das ja dann vorprogrammiert, dass man dann die alten Fans eher abschreckt, als sich dann eine größere Spielerschaft dann eben ranholt.
Aber Revelations hat uns auf jeden Fall gut gefallen, Micha, gell? Es ist zwar jetzt schon eine Weile her, dass wir darüber gecastet haben, aber hatte ein sehr schönes Oldschool-Feeling, ohne irgendwie zu altbacken zu sein. Also ich hatte da sehr viel Spaß damit.
Ja, das ist schon schwer in Ordnung. Also ich finde nach wie vor das Remake und auch das Gamecube-Ding, wie hieß das? Zero. Das fand ich immer noch am besten. Also das hat da für mich diese Mischung am besten funktioniert. Das war halt wirklich auch ein richtiges Survival-Horror-Spiel. Und Revelations hat, obwohl es den Ruf weg hat, ein bisschen ruhiger und dezenter zu sein, trotzdem immer noch so Action-Sequenzen, wo du, also die eigentlich eher in so einen Raid-Modus erinnern, wo du haufenweise Gegner über den Haufen schießt, ist aber insgesamt ganz cool. Also es war auf dem 3DS halt geil, weil der 3D-Effekt sensationell war.
Ja. Und das Circle-Pad, man konnte das Circle-Pad benutzen.
Aber es war auch auf den großen Konsolen gut. Also es gab es übrigens nicht nur für Wii U, sondern auch für alles andere. Also auch, ich glaube sogar PC und PS3 gab es das und 360, also für alles groß umgesetzt.
Aber deutlich später erst, gell?
Ja. Deutlich später und auch nicht mehr 3D. Also der 3D-Modus ist da komplett weggefallen. Da gibt es keine Möglichkeit mehr, das über 3D-Fernseher zu spielen. Aber immer noch ein gutes Spiel. Also es war ganz cool. Es war im Gegensatz zu Resident Evil 6 nicht so gestreamlined. Also es gab auch viel Backtracking und man musste halt auch es spielt halt hauptsächlich auf dem Schiff und das war auch ganz cool erzählt mit so parallel laufenden Handlungen und aber doch, da war die Aufteilung. Also wenn du Chris gespielt hast, Chris war halt, ich meine, es war Chris oder dieser andere Typ, auf jeden Fall irgendeiner mit diesen Tennisarmen, die waren halt unterwegs und haben halt alles niedergeschossen, während du mit Jill Valentine, der sehr bekannten Hauptfigur, dann doch eher zurückhaltende Horrorpassagen irgendwie hattest, wo du auch viel erforschen musst. Das war schon ganz cool. Und der zweite knüpft da im Prinzip eigentlich an. Also es ist von der Gewichtung und vom Pacing ziemlich ähnlich.
Ja. Fabian, vielleicht magst du mal kurz einleiten, wo wir uns befinden bei Revelations 2, wie das ganze Ding losgeht.
Dreimal hintereinander sagen,
Revelations. Grunde genommen startet das mit Claire Redfield, die mittlerweile für eine Organisation mit dem Namen TerraSafe arbeitet.
Der Werbespot des Superman.
Die sich so quasi so präventiv gegen Bioterrorismus quasi einsetzen und die haben da gerade so einen Empfang. Und es ist eine Moira Burton dabei, die im Prinzip, das ist ja glaube ich jetzt nicht, wenn man das im Vorfeld verrät, die Tochter von Barry Burton.
Nee, das kommt direkt in der Intro-Sequenz.
Bekannt aus dem ersten Teil. Und dieses Event, was dort im Intro stattfindet, wird gestürmt von einer Spezialeinheit. Und Claire Redfield und Moira werden im Prinzip verschleppt auf eine einsame Insel. Und das hat so ein bisschen was, also mich hat das direkt erinnert so an Saw oder an Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, falls euch das was sagt, diese Visual Novel. Also sie haben halt eben auch Armbänder und das Ganze wird halt eben überwacht. Es ist im Prinzip so eine Situation von so einem morbiden Spielplatz. Das Ganze wird bewacht von so einer Beobachterin, die das Ganze steuert und die beiden beobachtet und die sie halt eben vor diverse Prüfungen stellt, nur dass das halt eben so weniger organisiert abläuft als eben in Saw oder in Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Und die müssen sich halt eben dann durch diese Insel schlagen.
Genau. Und die Revelations 2 im Unterschied zum ersten kommt oder kam jetzt die letzten Wochen ja immer vereinzelt als Episoden-Content. Also ist aufgeteilt in vier Episoden Downloads und die jeweils wieder in zwei Kapitel. Richtig?
Der erste Teil war doch aber auch so. Also es war klar, es war ein Produkt, aber es war doch
ja, klar.
Auch
in man hat ein Modul gekauft, genau.
Ja. Genau, aber das war doch auch so mit, was bisher geschah und okay, gut.
Oder ja, das war so Andeutung, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber diesmal ist es ja wirklich so, du kaufst die erste Episode und eine Woche später kam dann erst die zweite Episode, also es wurde immer im Wochenabstand released und man konnte natürlich jetzt abwarten, bis man das Komplettpaket kaufen kann, aber es wurde wirklich auch mit Zeitabständen dazwischen veröffentlicht.
Genau, ja.
Genau, und die erste Episode spielt man eben Claire und diese Moira. Und in der zweiten Episode spielt man dann eben auch Barry Burton. Also diese Erzählstruktur mit so Parallelsträngen und zeitlichen Unterschieden, die haben sie auch beibehalten. Deswegen fühlt sich schon auch an wie ein Revelations-Spiel. Also man merkt schon, dass diese Serie da irgendwie noch weiter fortgeführt wird. was der Fabian gerade gesagt hat, dass man da in so ein Setting kommt mit diesem Armband und so, fand ich auch eigentlich ganz, auch wenn man es jetzt schon irgendwie oft gesehen hat, aber zumindest so kleine Effekte waren schon nett, dass zum Beispiel, wenn die, wenn das Armband, wenn diese Beobachterin mit einem redet, dass es dann halt aus dem PS4-Gamepad mit ihr spricht. Das sind schon irgendwie so ganz coole Effekte, die funktionieren irgendwie immer, ja.
Micha. Ich hab's nicht auf der PS4 gespielt. Ich habe die Xbox One-Version gespielt.
Da aber redet das Gamepad nicht, ja.
Genau, eben. Da. Und Kinect redet zum Glück nicht mit mir. Das, sonst hätte ich mich wahrscheinlich erschrocken. Aber ich finde das Setup ganz nett. Also ich geb euch da recht, das ist nichts Neues so, aber es ist passt gut zu Resident Evil irgendwie. Mhm. Also das ist mal wieder, es ist ich finde das auch ganz angenehm, dass es jetzt so zurückgefahren ist von der, vom Scale und vom Effekt. Resident Evil 6, also ich bin kein Feind von Resident Evil 6 oder so. Ich finde halt irgendwie, ich fand das ganz unterhaltsam, diesen ganzen Action-Kram. Aber das hat sich halt alles so, es ist halt eher wie so ein Katastrophenfilm zu mitspielen. So. Also alles explodiert und ganze Städte gehen in Schutt und Asche und das ist alles globales Ausmaß und Roland Emmerich im Prinzip. Und irgendwie ist das jetzt ganz cool, dass die mit Revelations das Ganze so ein bisschen auf einen kleineren Bereich erzählen und es geht wirklich um so ein abgestecktes Gebiet auf einer Insel und die ist auch überschaubar und klar strukturiert und das ist sehr nett und ich finde das ganz angenehm, dass sie da so ein bisschen zurückfahren. Und dieses Spiel, also wer jetzt tatsächlich die letzten Teile irgendwie 4, 5 und 6 gespielt hat, der wird sich ein bisschen wundern, weil das Ganze so schon recht entschleunigt und im Vergleich zu Resident Evil 6 auch ereignislos wirkt. So, was gar nicht schlimm ist. Also das finde ich gar nicht ganz angenehm. Und dieses Setup, dass du im Gefängnis aufwachst, hast diese Armbänder und da ist es so mysteriös und da ist irgendwie eine Frau, die redet immer mit dir. Die redet immer in so Kafka-Zitaten und da werden auch immer Kafka-Zitate eingeblendet und so. Das ist schon ganz nett. Also der Zombie-Kram, der haut mich halt nicht vom Hocker, aber ich fand diese ganze mysteriöse Drumherum eigentlich sehr angenehm. Hat mich übrigens auch ein bisschen an Lost erinnert. Natürlich wegen der Insel.
Wegen der Insel, ja klar. Wie ging's dir denn, Fabian?
Ich kann dem eigentlich nur zustimmen, also dass das sehr, sehr ruhig ist, also sehr klassisch halt auch eben war. Also es ist jetzt auch nicht ein Spiel, was vielleicht grafisch großartig aufpoliert ist und so. Also das erinnert mich auch schon an die PlayStation 2-Zeit und an Resident Evil 4. Also deswegen schwingt für mich da ein sehr, sehr großer nostalgischer Part mit. Natürlich macht das Spiel an sich halt eben auch nicht wirklich was Neues, vielleicht vereinzelt ein paar Sachen, da reden wir, glaube ich, später noch drüber. Aber da schwingt sehr, sehr viel Nostalgie mit und man kriegt einfach ein klassisches Resident Evil, wie man es halt auch gewohnt ist. Nur fand ich es halt eben ein bisschen komisch, dass gerade wenn man sich für dieses Setting entscheidet, dass man eben quasi einen Drahtzieher hat, der ein Spiel spielt mit den Figuren, die sich gerade eben auf dieser Insel da bemühen müssen, dass es halt nicht wirklich irgendwelche Aufgaben gibt, sondern man wirft die quasi auf diese Insel, beobachtet die halt auch, aber lässt sie im Prinzip auch machen. Das heißt, dieses ganze Erforschen und dieses von A nach B gehen und da vorankommen und dem Rätsel auf die Schliche kommen, das machen die Charaktere im Prinzip von selbst. Also das ist jetzt nicht so wie in den genannten Beispielen Saw oder halt eben dass es einen Leitfaden gibt, der eben von diesem Spiel, von dem, wie sagt man denn, von dieser Aufseherin halt eben gelenkt wird. Mhm. Das hat mich halt ein bisschen gewundert.
Am Anfang macht's ja so Andeutungen. Also in der ersten Episode läuft man so einen Gang lang, wie so ein Gefängnistrakt und dann sind alle Türen irgendwie verschlossen und dann macht's irgendwie so, kommt so ein Kafka-Zitat und dann klack, klack, geht eine bestimmte Tür auf und dann heißt es so, okay, ich schicke euch jetzt hier lang. Da ist es irgendwie noch stärker, aber
genau.
Aber dann hat man so das Gefühl, man kommt jetzt auch in, man hat diesen Überseher irgendwie ausgetrickst und ist jetzt dann auf einmal irgendwie aus diesem Gefängnis rausgekommen, obwohl das gar nicht so vorgesehen war. Also ich hatte auch immer so das Gefühl, dass man hätte da noch viel enger Sachen erzählen können oder eben auch mit der Umgebung mehr so diese Rätselstrukturen irgendwie noch viel stärker einbringen können, oder? Weil im Endeffekt geht's halt immer ums Gleiche so. Da ist eine verschlossene Tür, find die richtige Keycard oder den richtigen Schlüssel oder den, was weiß ich, du musst irgendwo die Energie wieder einschalten, damit sich irgendwelche Dinge drehen, damit du woanders wieder ein Zahnrad einsetzen kannst. Da sind sie ihrem klassischen Prinzip schon sehr, sehr treu gewesen. Also hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht oder ein bisschen mehr Kreativität, was so diese Rätseleinlagen angeht. Weil man eben dieses Setting auch hatte mit diesem Erzähler, oder? Wo man irgendwie so viel mehr Aufgaben hätte machen können. Oder auch irgendwie schwierigere Aufgaben machen können.
Ja, eben. Und natürlich halt auch ein Stück weit auch mehr inszenieren hätte können. Ein bisschen mehr Dramatik halt eben auch reinbringen. So ist das Ganze wirklich, ja, wie gesagt, sehr klassisch halt von A nach B laufen. Natürlich einen Weg finden, kleine Puzzles lösen und sich halt eben durchschlagen. Also das trägt nicht wirklich irgendwas. Es ist natürlich schon interessant, dass man sich sowas bedient, aber es wird nicht wirklich so ausgekostet, fand ich. Und außerdem, wenn wir jetzt vielleicht später noch über die Story vielleicht noch ein bisschen sprechen, kann man sich natürlich auch fragen, warum denn gerade Claire Redfield denn da jetzt auf diese Insel muss. Also da, wenn man sich Personen auswählt für so ein Spiel, hat man ja eigentlich so einen Masterplan, was man letztendlich damit bewirken möchte. Und
vielleicht, weil sie einfach beliebt ist bei Resident Evil Fans. Ja,
also das ist natürlich völlig unbestreitbar, dass Claire Redfield und Barry Burton zwei der coolsten Säue überhaupt sind. Und ich glaube, das ist der größte Grund, weshalb die tatsächlich im Spiel auftauchen. Aber ich mag die beiden total gern. Also die mag ich sogar lieber als die anderen Resident Evil Figuren. Die sollte sehr viel mehr Spiele mit den beiden geben.
Müssen wir vielleicht noch kurz erwähnen, also man hat, das hat ja so ein Buddy-System, also man hat, man spielt immer einen Charakter aktiv, wenn man im Singleplayer spielt und hast einen Companion dabei, der oder die in dem Falle sind zwei weibliche Companions, die nicht ganz die gleiche Durchschlagskraft haben wie Claire und Barry. Also die Moira, ich kann mir den Namen nicht...
Moira.
Die weigert sich zum Beispiel, Schusswaffen in die Hand zu nehmen und die mit der rennst du dann halt mit Crowbar rum. Und die brauchst du dann zum Beispiel, wenn, was weiß ich, irgendwelche Kisten aufzumachen mit der Crowbar oder du verteidigst einen Raum als Claire und musst gleichzeitig mit der Moira mit dem Crowbar irgendwelche Türen aufmachen, zeitorientiert und solche Geschichten. Und der Barry, der rennt mit einem sehr mysteriösen Mädchen im, wie heißt es, so ein Nachthemd eigentlich, gell? Also ein sehr, sehr junges Mädchen, so was, 9, 10, 11, so um den Dreh rum, oder?
Mhm. Ja.
Die, ja, wo auch so angedeutet wird, dass sie halt irgendwelche übersinnlichen Fähigkeiten hat. Mit der kannst du zum Beispiel durch die Wände hindurch spüren, wo sich jetzt Monster befinden und solche Dinge. Und das finde ich ist schon, das bringt spielerisch auf jeden Fall schon was rein, was eben der Vorgänger zum Beispiel nicht hatte.
Ich finde diesen Teil auch richtig geil an Revelations 2. Da kommen wir nämlich dazu, das hat zum ersten Mal jetzt einen Koop-Modus. Also Koop-Modus gab es schon vor Resident Evil, aber das ist jetzt ein ausschließlich im Splitscreen spielbarer Koop-Modus. Etwas schade, dass man den nicht online spielen kann, aber der funktioniert so ähnlich wie bei den anderen Resident Evils, wo man das machen konnte. Und ich finde, da sind einige wirklich extrem geile, sehr pfiffige Ideen drin. Gerade was du angesprochen hast, also bei Barry und bei Dings, ich habe ihren Namen auch vergessen, Natalia, das kleine Mädchen.
Natalia. Glaub,
Natalia, ne, genau. Natalia hat halt so eine übersinnliche Fähigkeit und kann auch unsichtbare Dinge sehen. Also nicht nur durch Wände, sondern halt auch so Sachen, die Barry nicht erkennen kann. Mhm. Und da musst du quasi als Spieler die ganze Zeit mit einer Taste auf den Gegner drauf zielen, damit du erkenntlich machen kannst, wo der Feind ist. Und das ist gerade im Koop total spannend, weil du eben Dinge sehen kannst, die dein anderer Partner, der halt einfach die Waffenpower hat und der diesen Gegner auch besiegen kann, beschießen kann. So. Und im Prinzip musst du dann halt wirklich auch zusammenarbeiten. Das ist nicht einfach nur so, dass beide dieselben Waffen haben, beide dieselben Fähigkeiten.
Genau, wie bei Resident Evil 5 zum Beispiel, was ja auch schön im Koop spielbar ist, aber da sind beide halt gleichwertig. Genau. Ja.
Sondern du musst halt wirklich gut zusammenarbeiten. Und das ist halt auch bei der Moira und der Claire ist es auch ganz geil, dass sie zum Beispiel, sie hat eine Taschenlampe und die hat Claire zum Beispiel überhaupt gar nicht. Mhm. Und deswegen kann sie so Gegenstände auch tatsächlich aufspüren. Das wird sich, also wenn du irgendwie so ein leichtes Blinken irgendwie siehst, musst du mit der Taschenlampe draufzielen, dann lässt sich dieser Gegenstand einsammeln. Der wird dann halt quasi in Anführungsstrichen sozusagen erkannt oder identifiziert in den ganzen Schutt. Und sehr, sehr cool ist das Zusammenspiel zwischen Schusswaffen und Brechstange, weil Gegner, die auf dem Boden liegen, kann Claire mit ihrem Messer nicht erledigen. Und dafür kannst du mit Moira aber mit der Brechstange halt einfach nochmal so den finalen Todesstoß geben. Mhm. Und das, also gerade das Team aus Moira und Claire ist so badass. Das sieht so cool aus. Ich fand das funktioniert sogar mit dem mit der Computer-KI teilweise ganz gut. Also man muss ein paar Fähigkeiten im Fähigkeitenbaum freischalten. Du findest halt so Erfahrungspunkte und wirst beurteilt für deine ganzen Leistung und so und kannst dann halt so Sachen freischalten. Und wenn du dann zum Beispiel beim KI-Kumpan freischaltest, dass die halt auch tatsächlich schießen und diese Munition nicht verbraucht wird, das ist dann so ein sehr schwacher aber ablenkender Schuss, dann kannst du halt zum Beispiel auch mit Moira total gut spielen. So. Also man kann jederzeit wechseln zwischen den beiden Figuren.
Nicht auch jederzeit, aber meistens.
Sagen wir mal, zu 95% aller Fälle kannst du wechseln und das macht total Bock. Dann im Prinzip ein Gegner zum Kreisen und Claire ballert da irgendwie mit ihrer Schrofnitte drauf und du schaffst es dann mit Moira, die Dinger einfach nur zu erschlagen. Also das sieht super aus und macht tierisch Spaß. Und gerade zu zweit, wenn man zu zweit spielt, ist es ein super cooles Zusammenspiel.
Also wer einen Sofa-Koop-Partner hat, der sollte sich da auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Ich hätte sehr gern mit dir, Michael, online gespielt, weil ich glaube, das Spiel kriegt auch noch mal richtig mehr. Also es ist alleine ist es schon okay, es macht schon Spaß, aber ich glaube, zu zweit ist es richtig, richtig gut. Also ich glaube, das gewinnt sehr stark dadurch, dass man eben zu zweit spielt, weil man sich so schön ergänzen kann. Beispiel eben auch die Moira blendet den Gegner und Claire geht dann hin und haut ihren Roundhouse-Kick irgendwie in den Gegner rein. Oder was ich auch sehr cool finde, dass die Natalia, das kleine Mädchen, bei manchen Gegnern eben auch erkennen kann, wo sie empfindlich sind.
Genau.
Also diese großen, komisch laufenden Viecher, die dann so ein Geschwür irgendwie kriegen, so ein rotes. Da sparst du halt ordentlich Munition, wenn du mit Natalia wechselst, drauf schaust, drauf zeigst, wo ist er empfindlich und dann kann Barry genau an die Stelle schießen. Und genau. Solche Sachen funktionieren halt besser, wenn du nicht einzeln hin und her wechseln musst, sondern wenn du dich halt einfach auf dem Sofa da auch entsprechend absprechen kannst.
Die haben halt so, also diese Gegner im Speziellen, das sind so schon fast Silent Hill-artige Kreaturen mit so, ich weiß nicht, zwei ineinander verwachsene Körperdinger, Gewulz, Geschwülz, irgendwas. Eklig. Sieht auf jeden Fall super aus. Und die haben so einen Panzer. Wenn du da drauf schießt, dann fällt dieser Panzer runter und du müsstest dann, wenn du alleine spielst oder diesen wunden Punkt finden möchtest, immer erst diese Körperteile runterschießen, bis du diese Stelle halt per Zufall identifizierst und die kann halt an Armen, Beinen, sonst wo irgendwo sein. Und mit Moira hast du halt natürlich direkt die Chance, den Punkt aufzuzeigen. Ist super. Also, und dem Punkt jetzt stimme ich dir überein. Also man kann, wenn man Couch-Koop braucht oder so, dann würde ich es dringend empfehlen. So alleine ist das ganz okay.
Also ich hätte ja schon fast gesagt, dass es allein ziemlich mühselig ist, weil natürlich die zweite Figur, also Moira und Natalia, die haben ja eine astreine Assistant-Funktion und da auch in diesem Spiel, zumindest bei mir war das so, sehr, sehr krass Munitionsknappheit wieder ist, ist man eben darauf angewiesen, dass man die Räume halt auch wirklich durchsucht nach eben Munition oder anderen Gegenständen und das immer zu wechseln, wenn man alleine spielt, ist wirklich sehr, sehr mühselig. Da könnte man sich die Arbeit einfach komplett aufteilen. Also ich finde es an vielen Stellen sehr, sehr mühselig, das alleine zu spielen, auch weil die Figuren, gerade die Figur, die man nicht steuert, immer so konzipiert ist, dass sie auf die andere Person zuläuft. Wenn man ihr jetzt nicht explizit sagt, man kann, es gibt zwei Befehlsformen, bleib stehen und komm her. Und das ist gerade bei den Sequenzen, wo man unsichtbare Gegner hat und Natalia eben weiß, wo die Gegner sind und man immer wechseln muss in die andere Person, weil die halt schießen muss. Aber während man Natalia gespielt hat, die andere Person sich woanders hin bewegt hat, ist es halt immer schwer, dieses Hin- und Herwechseln und die Perspektiven halt wieder zu finden. Also bei dem Spiel habe ich auch den Eindruck, dass der Koop-Modus das eigentliche Spiel ist und der eigentliche Kerngedanke des Gameplays ist und der Singleplayer eigentlich nur so eine
Notlösung ist, fast schon.
So eine Notlösung, so ein Nice-to-Have ist. Ja.
Hast du diesen Raid-Modus mal ausprobiert?
Nein.
Micha, du?
Ja. Aber der ist genau das, was er sagt. Also es gibt Leute, die schwören auf diesen Raid-Modus. Da kannst halt Level auswählen, das sind so abgesteckte Abschnitte. Teilweise erinnern die halt auch an Areale aus Resident Evil 6. Ich glaube fast, dass die da ein paar Sachen übernommen haben. Ja, und man schießt halt Gegner nach Punkten ab. Das fand ich jetzt. Ja,
ist das jetzt ein Multiplayer-Modus oder ist das einfach ein Horde-Modus?
Ja, es ist ein Horde-Modus, den du auch im Split spielen kannst. Ich glaube, im Split-Screen ist es auch ganz witzig so, aber es ist halt sehr auf Arcade getrimmt. Und da bin ich ehrlich, also da finde ich halt so Sachen wie bei Call of Duty, die Zombie-Dinger, deutlich besser, weil das ist halt diese entschleunigte Variante, also man hat schon relativ viel Kontrolle generell ja in Resident Evil Revelations über die Figuren. Man kann ja wirklich im Vergleich zu anderen Resident Evil Spielen wirklich extrem viel machen, gleichzeitig laufen und zielen. Ja, das ist verrückt. Und man kann sich auch ducken und sich an Gegner anschleichen und Stealth Kills machen und so. Also man hat schon echt extrem viel Bewegungsfreiheit für einen Resident Evil Titel. Es fühlt sich fast wie ein normales Third-Person-Shooter.
Und das Inventar ist auch ganz angenehm zu bedienen. Ja,
genau, also das ist ganz anders eigentlich. Also wer immer dachte so, oh Gott, das ist so sperrig, der wird sehr erfreut sein, spielt sich sehr fluppig und extrem gut. Und in diesen, aber der Raid-Modus ist halt trotzdem noch langsam. Also im Vergleich zu, ja, wie gesagt, Call of Duty oder Left 4 Dead zum Beispiel oder so, ist es halt dieses entschleunigte Ding, das ist ganz gut, das ist ganz entspannt, man sammelt Punkte, man kann Sachen freischalten, man, ja, das ist ganz unterhaltsam, aber für mich persönlich, ich fand das Hauptspiel interessanter, weil das eben halt irgendwie alles zusammenhängend ist und ich fand dieses wechselhafte Erzählen, dieses zwischen Barry und Claire, die, das haben wir gar nicht gesagt, die spielen halt, liegen halt 6 Monate auseinander, die beiden Kampagnen.
Ja, genau, also.
Ja, ja, und das ist eigentlich ganz geil. Also ich finde das so von der Idee ganz cool und das habe ich auch gern gespielt, auch wenn man viele Orte dann nochmal besucht und.
Ja, aber gerade das ist ja das Interessante auch von der Erzählstruktur, genau. Dass man da vorbeikommt, wo man vorher schon war, aber auf einem anderen Weg oder von einer anderen Seite oder so.
Es ist natürlich spürbar, dass das durch den, also es scheint nicht der höchst budgetierte Capcom-Titel zu sein. Das haben wir ja auch vorhin gesagt. So, die Grafik ist. Die funktioniert.
aber auch gerade so. Also es ist auch okay, so. Aber.
Also das Spiel macht Spaß, deswegen ist mir das wichtig. Es ist konsistent und es sieht alles okay aus. Also es ist in sich stimmig, aber es sieht eben tatsächlich aus wie ein Titel, der vor ein paar Jahren rausgekommen ist irgendwie. Ja. PlayStation 2 finde ich ist schon eine ganz gute Orientierung irgendwie. Also sieht ungefähr so aus. Die Charaktermodelle sind in Ordnung und so. Es ist alles schon ganz passabel. Aber das
ist kein Highlight.
Ja, ist kein Highlight. Und ich finde, da merkt man halt auch, dass an einigen Stellen natürlich auch mit den Ressourcen gespart wurde. Und deswegen fühlt sich dieses Wiederholen der Orte auch in dem Kontext ein bisschen wie Geld sparen an.
Deswegen hätte ich es ja gut gefunden, wenn es auf dem 3DS wieder rausgekommen wäre, weil da erwartet man auch nicht so eine Grafik und da punktet man dann auch mit dem 3D-Effekt. Fabian, wie fandest du es jetzt, ohne jetzt irgendwie was zu spoilern, wie fandest du denn das so von der Geschichtenerzählung? Also lohnt sich's dafür, die Kampagne durchzuspielen?
Du, ganz ehrlich, das ist ein bisschen mau, finde ich. Also dafür, dass man ja immer am Ende einer Folge gezeigt bekommt, was passiert in der nächsten, also wirklich wie in der Serie und natürlich auch immer am Anfang jeder Episode erzählt bekommt, was in der vorherigen Episode passiert ist und das natürlich sehr, sehr spannend zusammengeschnitten ist und das wirklich sehr, sehr actionreich zusammengeschnitten ist, finde ich persönlich, passiert doch in den Folgen letztendlich recht wenig. Also natürlich ist das auch so ein bisschen wie bei Uncharted, dass die Figuren auch so Smalltalk-Dialoge haben, während man spielt. Ich weiß nicht, es ist halt wirklich Standard Resident Evil Kram. Es ist halt, ohne jetzt was zu spoilern, weiß man eigentlich, was einen da erwartet. Also wieder ein Virus, Mutanten und irgendwelche Twists, die da herbeigeführt werden. Nur ist es halt auch so ein bisschen komisch, dass stellenweise versucht wird, ein bisschen einen emotionalen Punkt da reinzubringen, der aber nicht wirklich zündet, weil die Figuren das einfach nicht hergeben, aus meiner Sicht. Die sind halt eben aus Mitte der 90er konzipiert und entsprechen halt so einem bestimmten Klischee und kommen auch nicht wirklich in jedem Spiel vor. Also das wirkt alles für mich so ein bisschen gezwungen. Also ich finde, was so Storytelling angeht und diese Inszenierung angeht, ist das eigentlich, also hat es jetzt nicht so wirklich mein Fall getroffen.
Da pflichte ich dir bei. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde Resident Evil immer besser, wenn es actionreicher wird, weil ich finde es von vornherein nicht besonders gruselig. Und es gibt so ein paar wenige Stellen in Revelations 2, die ich tatsächlich sehr spannend fand. Es gibt da so eine Situation, die sehr an Slender erinnert. Da läuft man durch so einen Wald, es ist stockduster und du musst an so Kreaturen vorbeischleichen. Das war ganz spannend. Und dann gibt's halt diese erste Begegnung mit so unsichtbaren Gegnern, wo sie auch so Störeffekte einsetzen, um die Wahrnehmung von Barry so ein bisschen zu visualisieren. Das ist dann halt so ein Brummgeräusch, das immer lauter wird. Und die Dinger, die man dann da erschießt, also wenn sie dann sichtbar werden, sind auch so richtig abgefahrene Insektenwesen. Richtig eklig. Das sind gute Stellen, gute Sachen. Aber insgesamt finde ich es halt, ich finde Resident Evil immer unterhaltsamer, wenn es absurd und bekloppt wird. Und deswegen fand ich diesen in Resident Evil 6, trotz aller Kritik, obwohl das Spiel sich sehr linear gespielt hat, da passiert halt auch alle 10 Minuten irgendwas total Bescheuertes. Und es muss auch, ja, wirklich was total Hirnrissiges, aber es ist witzig. Und man sitzt da und denkt, haha, lustige Idee, diese Action-Sequenz und so weiter. Und es hat überhaupt rein gar nichts mit Horror zu tun. Es ist halt auch irgendwie auch nicht plausibel und auch nicht gut und nicht im Vergleich zu anderen Horror-Titeln natürlich auch nichts, was dir den Schlaf raubt. Aber wenn Resident Evil versucht, gruselig zu sein und Revelations will gruselig sein, dann zündet das bei mir auch nicht. Und da ist die Geschichte halt auch relativ dünn. Und diese Kafka-Zitate, die ich da vorhin erwähnt habe, das ist halt so ein verzweifelter Versuch, dem Ganzen irgendwie noch eine dritte, also eine zweite Ebene irgendwie zu geben. Ja,
aber die funktioniert irgendwie gar nicht.
Aber die funktioniert halt nicht so. Genau, weil einfach auch so viele Fragen unbeantwortet bleiben. Also ja, man erfährt viel zu wenig.
Das ist auch so ein Trope, oder? So eine mysteriöse Stimme aus dem Off, die irgendwie nur in Prosa oder in lyrischen Zitaten oder so spricht.
Das ist ja irgendwie Quatsch. Also das ist im Vergleich zu anderen Resident Evil Titeln an sich schon hohe Kunst. weil ansonsten geht's ja wirklich nur um das, was Fabian halt sagt, um diesen ganzen Verschwörungsschmatterer-Dots, der wirklich total bescheuert ist. Da ist das hier schon besser, aber es ist halt einfach nicht gut genug. Und ich finde Resident Evil, das ist halt auch so ein Ding. In den 90ern fanden wir das alle geil, weil das halt blutiger Zombie-Trash war. Und das war auch witzig so. Aber irgendwie funktioniert es halt so als ernsthaftes Ding nicht. Da müsste man sich halt komplett von dem ganzen Zombie-Thema und von Monstern mit riesigen Bohrmaschinen oder so lösen. Ja, das kommt halt diesem Ding vor. Also Kettensägen, Bohrmaschinen, alles, was irgendwie wehtut. Das ist ja halt diese typischen Resident Evil Sachen. Das ist unterhaltsam, aber hier funktioniert es halt auch nicht so ganz. Also ich fand, die Stellen halt immer am besten, wo du mit was Neuem konfrontiert wirst und so, aber man wird halt auch storymäßig nicht so großartig überrascht. Und die Figuren, stimmt, also die sind Badass. Das sind Helden, das sind Actionhelden. Deswegen, also ich mag diese Actionhelden auch. Claire ist ein super Actionheld. Aber das ist halt irgendwie dann auch, da müsste es die Umgebung irgendwie reflektieren. Da muss halt ein bisschen mehr passieren. Und wenn Barry vor Explosionen davon springt und damit drei Monster zerstört, dann finde ich das cool, weil Barry als Actionheld einfach super funktioniert. Aber wenn der halt irgendwie subtil werden soll, dann sitzt du da und kratzt dir den Kopf und sagst, nee, das funktioniert nicht so ganz. Und da bin ich deshalb auch voll bei Fabian.
Also Couch-Koop-Partner spielen Probe.
Nee, da würde ich sogar dringend empfehlen.
Also, ja, so meinte ich doch.
Genau.
Couch-Koop-Partner schlagen zu, alle anderen spielen die erste Episode-Probe. Ja. Aber das ist ja das Schöne an so episodenhaften Content, oder Fabian? Also ich meine, man kann die erste Episode spielen und sich dann, glaube ich, wunderbar entscheiden, ob man da Bock hat, weiterzumachen oder nicht.
Natürlich für Leute, die sich halt nicht sicher sind, aber ich, der halt schon ein bisschen Resident Evil-Fan ist, muss ich halt schon sagen. Also ich habe dann auch auf die Retail-Version gewartet, damit ich halt das auch direkt am Stück spielen kann. Ob das jetzt eine gute Idee war, weiß ich nicht. Immerhin habe ich mir die Downloads gespart, sage ich jetzt mal so.
Jede Episode ist ja in zwei Chapter aufgeteilt. Man braucht pro Kapitel so, wenn man gut ohne Sterben durchkommt, eine halbe Stunde. Wenn man ein bisschen öfter an manchen Stellen knabbert, vielleicht eine Stunde, oder? So um den Dreh rum sind die Episoden lang.
Ja, also jede Episode hat zwei Kapitel.
Ja.
Ein Kapitel für Claire und ein Kapitel für Barry. Und die Kapitel gehen jeweils so eine Dreiviertel.
Genau.
Je nachdem,
wie oft du halt stirbst, ja.
Je nachdem, wie gut du bist. Wobei ich sagen muss, dass das ein Resident Evil Teil ist, der auch relativ einfach ist. Also im Vergleich zum Remake oder den älteren, richtig guten Hardcore-Titeln sozusagen, ist das hier eigentlich auch vom Schwierigkeitsgrad relativ angenehm. Also wer tatsächlich sein volles Roster an Bewegungen, Stealth-Einlagen und so weiter auch nutzt, der kommt da sehr, sehr locker flockig durch.
Ja, man muss halt gut nach Munition immer suchen, weil die ist wirklich rar.
Mhm.
Ja. Gut. Hast du noch abschließende Worte, Rainer Schauder?
Ehrlich gesagt nicht. Ich find's nur komisch, ich sag das jetzt einfach mal, wir wären wieder beim Bereich Verschwörung, dass es nur, also eigentlich für alle Konsolen rausgekommen ist, inklusive PlayStation Vita wird ja jetzt noch rauskommen.
Sogar, gell?
Ja. Aber nicht für Nintendo-Konsolen.
Ja, was soll denn das? Also da fing's an, ja. Es gab ja, wie gesagt, noch eine Wii U-Version, damit haben wir ja angefangen. Und jetzt, wenn es sogar für die Vita rauskommt, dann verstehe ich es noch weniger, dass es jetzt wieder irgendwie mit Nintendo nicht klappt.
Also wenn es vielleicht technisch nicht funktioniert auf dem 3DS, ist okay, aber nee, dass aber es so, halt nicht aussieht, auf die Wii kommt, das ist schon ein bisschen, ich möchte fast sagen, ein bisschen gemein.
Ja.
Wer auch immer dafür verantwortlich ist.
Ja, gerade die Wii U ist ja für solche Spiele, wo man so Inventare hat, geht der Satz so auf, ja. Wenn man ein Inventarsystem hat, bei dem das Spiel nicht anhält, wie bei Resident Evil, dann finde ich das auf der Wii U ja eigentlich sogar wie gemacht dafür, weil du dann dort eben rumswitchen kannst und dir Sachen irgendwie Kräuter miteinander kombinieren kannst und trotzdem noch siehst, wenn dich jemand angreift. Also zum Wii U hat es ja auch gezeigt, dass das irgendwie ganz gut funktioniert. Finde ich schon mysteriös. Naja.
Was ich nur nie verstehe, sind diese Altersfreigaben bei Resident Evil. Also der ist jetzt ab 16. Und Resident Evil 6 und 5 waren alle ab 18 und ich sehe da null Unterschied. schieße ich doch auch allen Leuten in den Kopf.
Das sind jetzt wieder so Kleinigkeiten, die mir auffallen. Bei Revelations gibt es beispielsweise keine explodierenden Köpfe bei Kopfschüssen und so weiter. Ich glaube, das ist alles im fünften und sechsten Teil ein bisschen. Ja. Das sind so Kleinigkeiten, halt irgendwie auch so abgetrennte Körperteile und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird man bei Revelations komplett verschont.
Und die Einigen verschwinden auch und so, die lösen sich auf und so.
Ja, aber ist das ein Grund? Also ich weiß nicht.
Ja,
also
manchmal liegt da wirklich nur so Kleinigkeiten.
Bei Half-Life war das damals ein Grund.
Ja. Naja. Komisch. Naja.
Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Spiel, oder?
Ja, ich denke schon, ja.
Gibt es bei dir bei YouTube noch irgendwas dazu? Hast du da was mehr zugemacht, oder?
Erstmal nicht. Ich wollte es erstmal durchspielen. Also ich muss fairer halber sagen, ich hänge jetzt gerade, ich werde es auch weiterspielen, wenn wir hier die Aufnahme beenden. Dann werde ich die letzten Züge der vierten Episode noch durchspielen. Und dann werde ich mal schauen, ob ich das nicht vielleicht in so ein Kurz-Review rein verwurste.
Gut, dann sollen die Leute bei dir vorbeigucken, wenn es dann soweit ist.
Genau.
Gib Bescheid. Micha, danke für deinen. Nee, darf ich nicht sagen.
Danke. Was willst du mir sagen?
Das schneiden wir raus. Micha, ich wünsche dir noch ein schönes restliches Frühstück und dann wünsche ich dir und den Hörern.
Ja. Noch einen schönen Tag.
Genau.
Tschüss.
Tschüss, Fabian.
Tschüss.